für die Lieder. Danke, Sonja, für die Einführung. Liebe Gemeinde, guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen. Eine Stunde mehr, das kann Wunder bewirken. Mir hat das einmal sehr gut getan. Ja, es ist Ende Oktober und Ende Oktober, am 31. Da ist das Reformationsjubiläum. Und darum habe ich den heutigen Gottesdienst als Anlass genommen, um über die Reformation zu reden. Eigentlich in der Schweiz ist der erste Sonntag im November, der Reformationssonntag. Also wir sind eigentlich mit diesem Thema eine Woche zu früh. Aber es passt einfach besser in die Planung, dass wir das heute machen und in nächster Woche. Darum, ich hoffe, es gilt trotzdem und ihr vergesst mehr. Ich bin noch auf einen kurzen Fun-Fact gestoßen zum Luther in der Vorbereitung, den ich euch nicht vorenthalten will. Das ist ja immer gut, wenn man an einer Party ist oder an einem Apéro und so ein, zwei lustige Fakten auf Lager hat. Der Luther, der hat 80.000 Seiten geschrieben und geredet. Also 80.000 Seiten ist sein ganzes Werk. Und dann zum 400. Geburtstag von Martin Luther, 1883, da hat man gedacht in Deutschland, komm, wir veröffentlichen mal alle Werke vom Luther in einer gesammelten Reihe. Also wir sammeln alles, alle Predigten, alle Tischreden, einfach alles, was der Luther je gesagt und gemacht hat, und das zusammen veröffentlichen. Das ist die sogenannte Weimarer Ausgabe, so heisst die. Und das hat man 1883 angefangen und wisst ihr, wenn man es aufgehört hat? Genau, das füllt ein ganzes Bücherregal. 1883 angefangen, 2009 hat man das beendet. Man hat 126 Jahre gebraucht, um all die Werke vom Luther zu sammeln, zu überarbeiten und zu veröffentlichen. So viel hat der Mensch gesagt und geschrieben und gemacht, dass man 126 Jahre gebraucht hat. Natürlich, in Deutschland ist dazwischen auch diverses passiert mit den beiden Weltkriegen und so weiter. Man ist wahrscheinlich auch nicht ganz effizient vorgegangen. Aber trotzdem, da ist so viel, was der Mann gemacht und gesagt hat. Und am 31. Oktober ist das Jubiläum, weil dann der Martin Luther 1517 seine 95 Thesen veröffentlicht hat. Er hat die an gewisse kirchliche Würdenträger, an einen Erzbischof geschickt und der Geschichte nach hat er die auch an die Türe von der Schlosskirche in Wittenberg angenagelt. Etwa so könnte das ausgesehen haben vielleicht. Man weiß nicht genau, ob das so stimmt, aber auf jeden Fall hat er am 31. Oktober die 95 Thesen veröffentlicht. Und über die wollen wir heute reden. Ich will euch entführen in die Zeit der Reformation, ich will euch entführen ins Mittelalter und ich muss euch warnen, es gibt so ein bisschen eine Mischung zwischen einer Predigt und einem Vortrag, aber ich habe es einfach so spannend gefunden und ich glaube, das lohnt sich für uns auch, das nochmal neu kennenzulernen, weil es ist schlussendlich die Grundlage, auf der wir als reformierte Kirche auch in der Schweiz aufgebaut und gegründet sind. Wir sind also im Jahr 1517 irgendwo in Europa. Die Kirche ist eine politische, eine militärische und natürlich vor allem eine religiöse Macht. Und im religiösen Bereich, wir haben es von der Sonja vorher schon gehört, da hat die Kirche eine Monopolstellung. Was der Papst oder die Konzilie oder der Priester sagt, das glaubt in Europa einfach jede und jede unhinterfragt. Es gibt keinen religiösen Pluralismus, es gibt keine Vielstimmigkeit, es gibt keine Diskussionen, Glaubensfragen. Was Rom sagt, was der Papst sagt, das wird geglaubt. Jede und jede ist abhängig von dieser Verkündigung. Und es kann gefährlich werden, wenn man etwas anderes glaubt oder sagt. Man wird vielleicht verfolgt, man wird aus der Kirche ausgeschlossen, man wird je nachdem sogar ins Gefängnis geworfen oder wenn es ganz schlimm ist, als Ketzer verurteilt und muss um sein Leben fürchten. Und wie gesagt, normale Menschen, die haben gar nicht Zugang gehabt zu den biblischen Texten. Die sind alle auf Lateinisch geschrieben gewesen. Die Gottesdienste sind auf Lateinisch abgehalten worden, die Predigten auf Lateinisch. Und 99% der Bevölkerung hat natürlich gar nicht Lateinisch können. Die haben gar nicht schreiben und lesen können. Die haben gar keinen Zugang gehabt zu der Bibel und was dort drin steht. Man ist einfach abhängig gewesen von dem, was von vorne gesagt wird. Und jetzt hat die Kirche im Verlauf der Jahrhunderte eine Lehre eingeführt, die biblisch nicht so wirklich belegt ist. Die ist nicht in der Bibel angelegt, aber im Verlauf der Jahrhunderte haben verschiedene Kirchenväter darüber geschrieben und davon geredet. Und das ist die Lehre vom Fegfeuer. Die Lehre vom Fegfeuer. Und der Gedankengang ist folgendermaßen: Wir sind ja durch Jesus Christus gerettet. Aber nachdem wir gerettet sind, machen wir immer noch Fehler. Wir tun immer noch sündigen. Wir tun immer noch nicht so handeln, wie es eigentlich richtig wäre. Und dann ist die Frage, ja gut, wenn ich aber immer noch nicht vollkommen heilig bin, was passiert denn mit mir nach dem Tod? Weil im Himmel kann ich ja nur hinkommen, wenn ich ganz heilig und rein bin. Der Himmel ist ja ein perfekter Ort. Das heisst, ich, der immer noch sündigen tue, ich kann ja nicht direkt in den Himmel kommen. Und dann hat die Kirche gesagt, ja gut, wahrscheinlich müssen wir noch ein Zwischenlevel zwischen Himmel und Erde einführen. Sogenannte Fegefeuer. Sozusagen wie ein Zwischenraum, wo man rankommt, wenn man zwar an Jesus glaubt, von ihm gerettet worden ist, aber man muss dort noch ganz rein und ganz heilig werden. Und bitte, wenn wir über das Fegefeuer reden, dann müsst ihr nicht an das Teufel denken, der mit dem Dreizack rumrennt und die Gläubigen piesackt. Das hat nichts mit Halloween zu tun oder mit diesen Vorstellungen. Das Fegefeuer ist zwar keine biblische Lehre, aber ist auch keine dumme Lehre. Die Idee ist, ich selber, sagen wir, ich war jetzt im Fegefeuer, ich selber fühle mich der göttlichen Liebe so unwürdig, ich finde es so unangebracht, dass ich in Gottes Gegenwart bin, weil ich mir meiner eigenen Sündhaftigkeit bewusst bin, dass ich an dem leid und an dem innen Buß tue und gereinigt werde. Also es ist ein Ort, wo ich selber leer mich würdig zu fühlen für die göttliche Gnade und die göttliche Liebe. Und durch den Reueprozess werde ich gereinigt, werde ich geheiligt, sodass ich, je nachdem wie schlimm ich gesehen bin, muss ich eine längere oder eine kürzere Zeit im Fegefeuer verbringen und irgendwann komme ich dann in den Himmel, in die ungefilterte Gegenwart von Gott. Also das Fegefeuer ist wie der Zwischenraum. Der Ort von der Reinigung, von der Vorbereitung auf den Himmel. Und das ist nicht biblisch, aber das ist schon relativ lang bezügt. Schon, eben, ich glaube, 2. bis 6. Jahrhundert habe ich aufgeschrieben. Etwa so hat sich das entwickelt. Und jetzt hat aber die Kirche gesagt, man kann natürlich die Zeit im Fegefeuer verkürzen. Wenn man schon auf dieser Welt gute Wege tut, pilgern tut oder Almosen spendet oder beten tut, oder Geld an die Kirche spendet, dann kann man die Zeit im Fegefeuer verkürzen. Natürlich clever, oder? Weil die Leute haben fest Angst gehabt vor diesem Fegefeuer. Und dann 1476, also etwa 40 Jahre vor der Reformation, da hat der damalige Papst erklärt, dass der Ablasshandel auch für schon Verstorbene gültet. Also ich kann auch für mich Großvater oder Großonkel oder wer auch immer, der im Fegefeuer ist, kann ich jetzt den Ablass machen, kann ich jetzt den guten Weg machen, damit die Zeit verkürzt wird. Auf den ersten Blick wirkt die Lehre ja eigentlich harmlos. Ist doch gut, wenn dort Leute etwas machen können, das gibt ihnen Sicherheit, dann müssen sie nach dem Tod nicht so lange im Fegefeuer sein, das tut so ein bisschen die Volksseele beruhigen, das tut den Volksglauben ein bisschen bedienen. Was ist da schon schädlich dran, oder? Man muss ja auch irgendwie auf die Leute zugehen und ihnen die Angst ein bisschen wegnehmen vor dem Fegefeuer. Aber es hat dann ganz pervertierte Formen angenommen, das mit dem Ablasshandel. Es sind Prediger von Dorf zu Dorf gelaufen oder geritten und haben dort predigt und haben den Leuten wortwörtlich die Hölle heiss gemacht. Und dann haben die Leute natürlich für sich selber und für ihre Verwandten das letzte Hemmli gegeben, um die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Ich habe mir das mal probiert vorzustellen. Ich habe mir überlegt, also gut, ich lebe im Mittelalter, der Basil, geboren 1490 oder irgendwann dann. Ich bin unbildet, ich kann nicht lesen, kann nicht schreiben, schon gar nicht Latinisch natürlich, aber ich bin ein gläubiger Mann, ich glaube mit meinem ganzen Herzen an Gott, ich will Jesus nachfolgen und ich will natürlich nach seinem Willen leben. Meine grösste Angst ist die Angst vor der Hölle. Ich habe Panik, ich habe Albträume in der Nacht, ich träume davon von diesen Höllenqualen, ich habe Angst, dass es irgendwie nicht reicht, dass ich wenig gut bin für Gott und dass ich am Schluss in der Hölle lande. Das ist meine grösste Angst. Und jetzt kommt ein offizieller Wanderprediger aus Rom. Wow, jemand, der direkt gesandt ist vom Papst. Er kommt in unser Dorf, ein riesen Ehr. Und ich freue mich, was für ein Ehr. Ich ziehe meine schönsten Kleider an, wahrscheinlich eine Lumpe, die nicht ganz so löchrig und dreckig ist wie die anderen. Und ich lausche mit grossen Ohren. Und der kirchliche Prediger, den ich natürlich blind vertraue, das ist ein Gesandter von der Kirche und damit der Gesandten von Gott persönlich. Der verkündigt mir jetzt, dass nicht nur ich im Fegefeuer leiden werde, sondern auch mein verstorbener Grossvater. Und auch meine verstorbene Grosstante. Die leiden in dem Moment Qualen. Die schreien und sagen, Basil, bitte hilf mir, es ist schrecklich hier. Und ich bekomme Panik und denke, oh nein, ich habe die Menschen geliebt, was soll ich machen? Und er sagt, Basil, es gibt einen Weg. Ich habe hier einen Ablassbrief. So, ich habe hier einen Ablassbrief zum Kaufen. Den kannst du für dich kaufen und für deinen Grossvater und für die Grosstante. Und es gibt heute 3-für-2-Aktion. Wenn du 3 kaufst, musst du für 2 zahlen. Das ist der Deal von meinem Leben. Es ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber ich werde mein letztes Hemmli verkaufen. Ich werde meine Tiere verkaufen. Ich werde mir selber... Ich werde alles machen, um die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Und so hat das ganz schlechte und ungesunde Formen angenommen. Und für die Kirche ist es natürlich ein mega gutes Geschäft gewesen. Die haben viel, viel Geld gemacht. Und die haben durch das können Gebäude bauen und können in Saus und Braus leben. Es ist ein trauriges Kapitel von der Kirchengeschichte. Und hier bei diesem Ablasshandel setzt jetzt der Martin Luther ein. In seinen 95 Thesen, da kritisiert der Luther nicht das Fegefeuer an sich. Also er sagt nicht, das Fegefeuer gibt es nicht. Das macht er erst später, in seinen späteren Schriften. Aber hier 1517, da sagt er nur, es ist nicht richtig, dass die Kirche sich zumutet, göttliche Strophen zu erlassen. Die Kirche kann nicht eine Strophe, die Gott ausspricht, erlassen. Und die Kirche kann auf keinen Fall ein Geschäft daraus machen. Also sie soll nicht Geld damit verdienen, dass Leute weniger lange im Fegefeuer sind. Das ist auf jeden Fall falsch. Und er kritisiert das. Und sinngemäß kommt sein Argument oder sein Anliegen in der letzten These zum Ausdruck. Dort heisst es, die Kirche soll die Christen ermutigen, Jesus Christus nachzufolgen, und sie nicht durch Ablassbriefe falsche geistliche Sicherheit erkaufen lassen. Die Kirche soll auf Jesus Christus hinweisen und in die Nachfolge führen und nicht ein Geschäft machen mit dieser Angst vor der Hölle. Aber in diesen 95 Thesen ist der Luther noch nicht auf Konfrontationskurs mit der Kirche. Er sagt noch nicht, die Kirche ist komplett falsch und auf dem falschen Weg. Er will etwas verändern innerhalb der Kirche. Er will Missstände ansprechen und er hofft sich Veränderung und Verbesserung. Aber die 95 Thesen, ohne dass das der Luther so wählen hat am Anfang, die bringen die Lawine in Gang, die zur Reformation wird. Und im Verlauf dieser Reformation, die sich über die nächsten 20, 30 Jahre erstreckt, da wird die Lehre der Reformatoren, vom Luther und vom Calvin und vom Zwingli, da wird sie sich schärfen und sie erreicht in 5 Punkten eine Zusammenfassung, der sogenannte 5 Solas. Schon mal jemand von diesen 5 Solas gehört? Ein paar. Wer denkt an Sommerlager, wenn er Sola hört? Auch gut. Auch wichtig. 5 Solas. Und ich will jetzt nicht jedes Sola durchgehen, aber 3. Mehr wie die Hälfte müssen wir schon machen. Es ist wie die Grundlage, die wir heute noch drauf bauen. Die Grundlage, die unsere Kirche noch drauf gegründet ist. Und das erste, Sola Fide. Der Mensch wird gerettet allein aus Glauben, ohne dass er irgendetwas dazu beitragen kann. Keine Wege vom Mensch, kein Buß, aber logischerweise durch das auch keine Zeit im Fegefeuer, kann irgendetwas zu der eigenen Rettung beitragen. Der Glaube ist das Einzige, was wir Menschen brauchen oder was benötigt von uns, der Glaube an Jesus Christus. Sonst können wir gar nicht irgendetwas beitragen, egal wie gut wir leben. Und das Zweite, Sola Scriptura, also nur die Schrift oder nur die Bibel. Die Bibel ist die einzige Quelle, mit der wir Christen in Glaubensfragen argumentieren können. Die Bibel legt sich selber aus, das heisst auch die schweren Stellen, die werden von den einfachen Stellen erleuchtet. Und die Gesamtheit der Bibel gibt uns die Glaubenslehre vor. Nicht die kirchlichen Konzilien, nicht der Papst, nicht der Priester, nicht einmal der Pfarrer kann da irgendetwas sagen, was nicht in der Bibel steht. Also man muss mit der Bibel argumentieren und nur biblische Argumente gelten etwas. Und darum muss man auch immer wieder überprüfen, hey, was wir hier machen in der Kirche, stimmt das noch überein mit dem, was in der Bibel steht? Was ich glaube, Stimmt das noch überein mit dem, was in der Bibel bezeugt ist? Oder bin ich da irgendwo falsch abgebogen? Und dann muss man sich auch von der Bibel her korrigieren lassen in diesem Punkt. Und darum war es auch ein Anliegen von den Reformatoren, dass die Leute die Bibel lesen können. Darum hat der Luther auch die Bibel vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Und die ist dann 5 Jahre später ist die gross gedruckt worden, die erste deutsche Bibel, oder das Neue Testament, damals mal. Und das war das erste Mal, wo normale Leute wie du und ich in der Bibel lesen konnten, wo sie auf Deutsch hören, die nicht lesen konnten, hören, was überhaupt dort drin steht und sich selber eine Meinung bilden konnten. Also das war ein riesen neuer Schritt, dass alle Leute Zugang haben zur Bibel. Ist ja heute selbstverständlich, aber damals eine Revolution. Und das dritte, Solus Christus, nur Jesus Christus. Es war die Lehre in der damaligen Kirche, dass der Mensch nicht nur Christus braucht, sondern dass er auch wie Hilfe braucht von den Heiligen, Hilfe braucht von der Jungfrau Maria oder Hilfe braucht von anderen Heiligen, die Einspruch einlegen bei Gott, die Fürbitte einlegen bei Gott. Aber für die Reformatoren hilft eben nur das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Entweder reicht das, was Christus am Kreuz gemacht hat, oder gar nicht kann helfen in ihrer Beziehung zu Gott. Es ist allein abhängig von Christus. Nicht ich oder irgendjemand sonst von den Heiligen kann irgendetwas dazu beitragen. Und das sind eigentlich die 3 Kernanliegen der Reformation. Nur die Bibel ist die Grundlage für Aussagen über Gott. Nur Jesus kann den Menschen retten. Und nur der Glaube an den Jesus kann uns Menschen vor Gott gerecht machen. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide. Im späteren Verlauf der Reformation, in den 1530er Jahren etwa, da hat sich der Luther dann auch distanziert von dieser Lehre vom Fegfeuer. Also seine eigene Theologie hat sich verändert. Er ist zu der Ansicht gekommen, dass die Lehre vom Fegfeuer nicht in der Bibel zu finden ist und darum auch nicht zulässig ist. Und sie schmälert ja auch das Heilswerk von Jesus. Wenn der Tod von Gott selber, vom Sohn von Gott am Kreuz nicht langt, dann langen auch 1 Milliarde Jahre im Fegfeuer nicht, um mich von Gott gerecht zu machen. Es kann kein grösseres Opfer geben, wie was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat. Und dann ist aber immer noch das Problem geblieben, ja, aber ich sündige ja immer noch, oder? Also ich bin ja immer noch nicht perfekt heilig, auch wenn ich an Jesus glaube. Ich mache immer noch Fehler in meinem Leben. Ich glaube, das können wir alle täglich miterleben auch. Sonst können wir mal mit mir einen Kaffee trinken oder sehen das aus erster Hand. Kein Problem, mache ich gerne. Was machen wir denn? Wie können wir das irgendwie denken oder wie können wir das erklären? Und da kommt der Luther auf eine tolle Idee. Er sagt, wir sind gleichzeitig komplett gerecht vor Gott und gleichzeitig durch und durch Sünder. Wenn Gott uns anschaut, dann seht ihr nur das perfekte Opfer von Jesus Christus. Dann seht ihr die Gerechtigkeit von Jesus, die uns einkleidet. Dann seht ihr die vollkommene Heiligkeit und Reinheit von Jesus. Das ist wie ein Mantel, der über uns liegt. Und Gott sieht mich nur durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Gesundheit. Aber in meinem Leben, dort bin ich halt immer noch Sünder, dort tue ich immer noch dumme Sachen denken und sagen und machen. Das heisst, effektiv im Alltag bin ich immer noch Sünder. Das heisst, gleichzeitig bin ich gerecht vor Gott und Sünder auf dieser Welt. Und das Ziel war natürlich schon, dass ich mir mehr und mehr auch Jesus annähe, dass ich weniger und weniger Sündige tue. Klar, das ist das Ziel. Aber so ganz werde ich das wahrscheinlich nie schaffen auf dieser Welt. Aber weil ich vor Gott gerecht bin, braucht es kein Fegfeuer mehr, sondern mit dem Tod komme ich direkt in den Himmel, dank Jesus Christus. Okay, soweit zur Reformation. Vielleicht könnt ihr euch das anrechnen lassen. An der Uni Zürich gibt es noch 3 Credit Points, je nachdem, wenn ihr mal fragen. Ich weiß es auch nicht. Was machen wir jetzt mit dem Wissen über die Reformation? Was bringt uns das heute? Ich meine, prima ist es einfach mal die Grundlage von unserem Glauben. Wenn es nicht Menschen wie Martin Luther oder den Zwingli gegeben hätte, dann würde die Kirche heute vielleicht ganz anders aussehen. Ich habe in den letzten Monaten Zwingli gelesen und dachte, ich will jetzt mal wissen, was der so geschrieben hat. Und ich bin enttäuscht gewesen. Es war alles so selbstverständlich gewesen. Ich denke, an guten Tag könnte ich vielleicht auch etwa die Hälfte von dem schreiben, was der Zwingli hier geschrieben hat. Es war wie nichts Neues, wie nichts Überraschendes. Und bis ich realisiert habe, ja, ich glaube, wie ich glaube, wegen dem Zwingli. In der damaligen Zeit war das ganz neu, revolutionär. Aber ich bin so geprägt vom Luther und vom Zwingli, wir sind so geprägt, dass das für uns völlig selbstverständlich ist. Aber es ist eben dank Leuten wie einem Zwingli und einem Luther, dass wir so glauben. Das hat mich auch wieder ein bisschen auf den Boden gebracht und ein bisschen demütigt irgendwie. Das Zweite, was ich spannend finde, ist, dass die christliche Lehre, das ist ein bisschen eine heikle Aussage, die christliche Theologie, die ist nicht einfach seit 2000 Jahren gleich. Die hat sich auch entwickelt, die hat sich verändert. Theologie, auch von Martin Luther, die war anders gewesen, am Ende von seinem Leben, wie wo noch die Tür in Wittenberg mit seinen Thesen dekoriert hat. Also auch die Lehre der Reformatoren hat sich entwickelt. Theologie hat einen langen Weg hinter sich und wird sich wohl auch in Zukunft verändern. Und sie muss sich verändern. Die Bibel muss immer die Grundlage sein. Das Kreuz muss immer das Zentrum sein. Aber Theologie muss sich auch ein Stück weit immer wieder neu fragen, wie können wir, was Jesus gemacht hat am Kreuz, am besten in die heutige Zeit hineinsprechen. Wie können wir die Menschen heute erreichen mit dem Evangelium? Und da müssen sich gewisse Punkte der Theologie vielleicht auch anpassen. Das ist eine heikle Aussage, weil gewisse Sachen die stehen auch fest und die sind fix, natürlich. Aber ich sage mal, an den Rändern der Theologie gibt es vielleicht Veränderung. Die Bibel ist ja auch nicht ein dogmatisches System. Das ist ja nicht ein Lehrbuch, was sie glauben über mich. Sondern Gott hat uns eine Geschichte gegeben, ein Buch gegeben mit Gedicht, mit einer langen Geschichte, die er mit den Menschen hat, mit Brief, mit Stories, mit Gleichnis. Dass wir immer wieder mit dem ringen und fragen, okay, was bedeutet das jetzt wirklich? Was ist das jetzt wirklich, was Gott uns will sagen? Und vielleicht kommen wir mehr in gewissen Punkten zu einem anderen Schluss als Martin Luther vor 500 Jahren. Ich muss nach dieser Aussage schnell einmal durchschnaufen. Okay, schluck Wasser nehmen. Und das Zweite ist, der Luther hat die biblische Wahrheit genommen und hat sie einfach proklamiert. Und das hat eine ganze Gesellschaft verändert. Und ich glaube, für heute ist das mega wichtig, dass wir lernen, durch Kraft in der Wahrheit vom Evangelium. Und wenn wir in eine Situation Wahrheit hineinsprechen, dann hat die Kraft, um Sachen zu verändern. Der Luther hat nicht ein grosses Veränderungsprogramm gehabt, aber hat einfach die Wahrheit, die er in der Bibel gefunden hat, ausgesprochen und vertreten. Und das hat so eine Sprengkraft in sich gehabt, dass es Strukturen und Gesellschaften und Kirchen verändert hat. Und ich habe mich gefragt, wo ist meine Schlosskirche zu Wittenberg, wo ich Wahrheit muss proklamieren muss? Wo ist meine Kirche Tür, wo ich meine 95 Thesen kann annageln kann? Wo ist die Situation, wo du in Liebe und in Demut Wahrheit hineinsprechen darfst? Und es verändert sich vielleicht etwas. Wir kommen zum Schluss der Predigt. Und mir ist noch eine Bemerkung sehr, sehr wichtig, nämlich die Bemerkung zu unseren katholischen Brüdern und Schwestern. Wenn ich von der Kirche geredet habe jetzt, ist nicht die heutige katholische Kirche gemeint. Das ist mir ganz wichtig. Damals hat es nur die Kirche gegeben, nicht die reformierte, nicht die katholische. Die Kirche im Jahr 1517 war eine Organisation, die viele Zeichen gemacht hat und die zum Teil auch weiter weg ist vom Evangelium. Aber die katholische Kirche hat einen grossen, grossen Reformprozess und Veränderungsprozess eingeleitet durch die Anfragen der Reformation. Sie haben das Konzil von Trient, ich weiß nicht, ob das jemand etwas sagt, einberufen. 18 Jahre lang haben sie von 1545 bis 1563 gerungen mit diesen Fragen der Reformation. Und auch im 20. Jahrhundert hat die katholische Kirche noch grosse Veränderungen durchlaufen. Das heisst, die Predigt heute ist nicht gegen unsere katholischen Brüder und Schwestern. Ist überhaupt nicht so gemeint gewesen. Wir brauchen einander, wir lieben einander, wir wollen zusammen, in unserer Andersartigkeit natürlich, aber mit dem gleichen Zentrum Jesus nachfolgen. Und die Welt braucht eine Kirche, die geeint ist. Katholische Kirche, reformierte Kirche, freie Kirchen. Wir Christen haben alle den gleichen Herr, folgen dem gleichen Jesus nach und das soll uns vereinen. Alle mit ein bisschen anderen Gerüchen und anderen Schwerpunkten, aber in dem gleichen Zentrum. Amen.